Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie bei dieser Wahlspezialausgabe dabei sind. Mein Name ist Clemens Kral und es geht um die Bundestagswahl am 26. September. Genauer gesagt wollen wir uns den Wahlkreis Harz angucken. Der umfasst die Stadt Aschersleben, das Seeland und den Harzkreis. Und wir wollen die Direktkandidaten dieses Wahlkreises im Vorfeld zu Wort kommen lassen. Schwerpunkt sind Themen, die die Menschen hier in der Region unter den Nägeln brennen. Und in der nächsten Stunde hören Sie hier vier Themenblöcke, jeweils zu Wirtschaft, zu Finanzen, zu Klimaschutz und zu sozialen Themen. Zu Gast ist heute Carlo Gottschalk. Guten Tag, Herr Gottschalk.
Ja, guten Tag erstmal.
Erstmal ganz kurz, damit wir uns ein Bild von Ihnen machen können. Stellen Sie sich doch bitte mal in ungefähr drei Sätzen kurz vor.
Ja, mein Name ist Carlo Gottschalk, bin jetzt 59 Jahre alt, seit 36 Jahren verheiratet, betreibe die Autohäuser Gottschalk, bin also dort Geschäftsführer. Ja, das ist erstmal im Großen und Ganzen das.
Und wenn wir jetzt mal gucken, was sind so Ihre Stärken und Ihre Schwächen? Versuchen Sie da mal ungefähr drei jeweils zu nennen.
Naja, ich sag mal, meine Stärke, ich bin selber begeisterungsfähig, kann andere Leute begeistern und bin beständig, also mag Beständigkeit und wenn man an Dingen dranbleibt. Ja, Schwächen, die nennt man immer besonders ungern, aber eine Schwäche ist zum Beispiel, wenn es so zährige Themen sind, dann ja, dann lässt man manchmal ja die Flügel hängen und sagt, okay, wir wechseln zu einem anderen Thema und wo man denn eben wieder stärker ist.
Fällt Ihnen noch was ein?
Ja, nö, eigentlich so viele Schwächen habe ich nicht, weil ja, das ist, oder ich mag, sage ich mal, unsachliche Auseinandersetzungen nicht oder Auseinandersetzungen, die nichts bringen. Das ist manchmal auch eine Schwäche, weil man dann irgendwelchem Streit auch aus dem Weg geht.
Alles klar. Und wie sind Sie in die Politik eigentlich gekommen?
Ja, wie bin ich in die Politik gekommen? Ich habe mich irgendwann gefragt, welche Partei würdest du wählen? Und dann fiel das ein bisschen mager aus und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann bin ich auf die Freien Wähler gestoßen, habe gesagt, okay, hier hast du super Schnittmengen. Und ja, da ich ja nun begeisterungsfähig bin, habe ich dann den Schritt nach vorne gemacht und gesagt, yo, Kontakt aufgenommen und bin dann, ja, aufgenommen worden und direkt in die Landtagskandidatur reingestartet, weil ich gesagt habe, okay, die Freien Wähler sind hier in Sachsen-Anhalt noch sehr schwach vertreten. Da muss was getan werden, weil die kommunalen Interessen immer mehr auf der Strecke bleiben. Und deshalb, ja, habe ich dann gesagt, wenn dann richtig und bin dann nach vorn gegangen.
Seit wann sind Sie denn in der Partei?
Oh, ich glaube seit März irgendwann. Ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
Also noch sehr neu dabei.
Sehr neu dabei, ja, weil es eine recht spontane Entscheidung war am Ende. Weil vom, ich sag mal, Jahreswechsel, da ist es gereift und dann, ja, dann ist die Entscheidung gefallen.
Alles klar, Herr Gottschalk, dann haben wir uns erstmal kurz ein Bild von Ihnen gemacht. Wir wollen mal ganz kurz einsteigen in den ersten Themenblock und zwar Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Corona hat uns ja bisher viel abverlangt und die Wirtschaft kommt ja langsam wieder in Fahrt. Es geht ja trotzdem auf dem Arbeitsmarkt recht turbulent zu und wir wollen mal schauen, wie unsere Region gerade so dasteht. In unserem Wahlkreis haben wir natürlich auch den Salzlandkreis zum Teil mit dabei, mit Aschersleben und Seeland. Der belegt laut dem Zukunftsatlas 2019 den Platz 390 von 402 und ist damit eine Region mit hohen Zukunftsrisiken, wie gesagt wird. Wie wollen Sie unsere Region insbesondere wirtschaftlich stärken?
Also erstmal grundsätzlich ist es ja so, dass wir hier in den in Sachsen-Anhalt schon lange relativ weit hinten dran sind. Hängt mit der gewachsenen Struktur zusammen, was woanders über 50 Jahre gewachsen ist, das kann man nicht so leicht nachholen. Und wenn man sich mal ins Auto setzt, dann sieht man schon, dass die Industriedichte in anderen Regionen viel höher ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir für Krisen, weil wir nicht auf so einem hohen Niveau sind, auch besser gewappnet sind. Weil wir sind die Menschen es gewohnt, mit etwas weniger auszukommen. Man arrangiert sich ja mit seinen Möglichkeiten. Und ja, wie will man da Abhilfe schaffen, dass das richtig nach vorn geht? Richtig nach vorn geht's nur, wenn, ja, ich sag mal, die Städte und Gemeinden, Unternehmer und Industrie versuchen ranzuziehen, was ja auch bei größeren Sachen hier in Leipzig oder so Umgebung mal gelingt, wo man dann eben BMW, Porsche und so ranholt. Natürlich, je schwächer eine Region ist oder weiter ab vom Schuss, desto schwieriger ist das. Wir hier im Harzkreis, uns bleibt an der Stelle ja erstmal der Tourismus. Den müssen wir nach vorn bringen und ja, da wäre für mich erstmal der Ansatz, um relativ schnell zu reagieren.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Pandemie schauen, die ja immer noch da ist, die hat ja auch den Onlinehandel so ein bisschen befördert, würde ich sagen. Viele Läden waren ja geschlossen zwischendurch, vor allem der Dienstleistungssektor blickt ja mit Sorge in die Zukunft. Wie werden sich zum Beispiel unsere Innenstädte oder unsere Städte allgemein, wenn wir jetzt hier Aschersleben oder andere vergleichbare Städte in der Größe anschauen, wie werden die sich künftig entwickeln müssen?
Also Fakt ist, die Innenstädte haben es schwer. Die hatten es vor Corona schwer, die haben es jetzt noch schwerer, weil die viele Menschen gemerkt haben, ach, ist ja so leicht hier online, klack, klack, bums, morgen habe ich es vor der Tür. Ja, das ist ein Prozess, der ist kaum umkehrbar. Ich selber bin ja im Automobilhandel tätig und klar, für uns ist es auch schwer, gewisse Fahrzeuge vorzuhalten, wo ich weiß vorher, ja, die werden hier nicht gekauft. Ich meine, da ist für uns das Internet ein Vorteil, dann können wir sie weiter wegverkaufen. Aber dem Einzelhandel geht's ja in der Tat so, es nützt nichts, wenn sie Waren vorhalten und der Kunde kommt nicht hin und kauft. Diese Prozesse ja umzukehren, das würde ein Umdenken bei den Menschen erfordern, dass sie sagen, okay, ich will Innenstädte, ich will Einkaufsbummel, ich will das alles und muss dann bereit sein, ja, etwas mehr zu bezahlen, damit ich dann, ich sag mal, auch wieder die Möglichkeit bekomme. Ansonsten wird das bitter. Das entscheiden letztlich die Kunden.
Und jetzt schauen wir nochmal auf die Lohnunterschiede, denn über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die ja immer noch präsent zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands. Was muss ich dahingehend tun?
Ja, es ist natürlich leicht zu sagen, Löhne angleichen und so weiter und so fort. Ich selber als Unternehmer sehe das bei meinen Mitarbeitern und wir wissen, dass es da Lohnunterschiede gibt. Wir können die aber auch nicht einfach wegstreichen, weil letztlich bezahlen unsere Kunden die Löhne. Und dann müssen unsere Kunden höhere Preise bezahlen. Man muss die dann durchsetzen. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Und im öffentlichen Bereich ist es natürlich einfacher. Also wo man die angleichen kann, sollte man es tun. Aber gerade fürs Handwerk braucht man da nicht so schwarz sehen. Dadurch, dass es immer weniger Handwerker gibt, wissen die natürlich, was ihre Arbeit wert ist und können die dann ja teurer verkaufen.
Ich habe gelesen, Sie wollen bei Handwerksbetrieben, auch bei kleinen gerade, auch nochmal einen Ausbildungszuschuss geben, dass Sie da nochmal mehr Leute anlocken könnten. Wie sehen Sie das?
Also ein Ausbildungszuschuss hilft natürlich. Letztlich ist die Qualität der Lehrlinge entscheidend. Ja, wir haben dieses Jahr außerordentlich viele Lehrlinge dazugenommen. Ist ein bisschen Zufall geschuldet, weil wir sind in der Pandemie vertriebsmäßig gewachsen. Soll ich jetzt noch gleich erklären, warum? Ja, weil wir gleichzeitig auf Elektromobilität und Verbrenner gesetzt haben und dadurch das Angebot breiter gefächert haben und damit sind wir gezwungen gewesen, also aufzubauen. Und da haben sich gute Lehrlinge angeboten und den haben wir die auch übernommen.
Und ich habe auch noch gelesen, Sie wollen zum Beispiel Leiharbeitskräfte gleichwertig entlohnen zur Stammbelegschaft. Nun habe ich auch gehört, es ist teilweise so, dass sogar teilweise Leiharbeiter höher bezahlt werden als die Stammbelegschaft. Wie passt das zusammen?
Hängt wahrscheinlich, also ich selber bin nicht so für Leiharbeiter. Vielleicht denke ich da irgendwann mal um, wenn wir selber nicht genug Fachkräfte haben und ich brauche Leiharbeiter. Weil in der Kfz-Branche ist es so, dass das sehr speziell ist, markenmäßig und ein Leiharbeiter kann das nicht leisten. Aber ich finde, erstmal sollte ein Leiharbeiter genauso bezahlt werden wie ein anderer Arbeiter, wahrscheinlich wieder dem Lohngefälle geschuldet, in den alten Bundesländern oder in der Industrie kriegen Leiharbeiter weniger. Und wenn sie jetzt ins Handwerk gehen, kriegen sie gegebenenfalls mehr. Und das ist auch ein bisschen relativ zu sehen, weil als Nutzer von Leiharbeit hat man ja mit Urlaubsansprüchen und sozialen Sachen, Krankheit und nichts zu tun. Und letztlich muss man das ja auch mit einpreisen.
Jetzt wollen wir noch mal kurz schauen, wie wollen Sie denn konkret neue Arbeitskräfte, insbesondere Fachkräfte, gewinnen?
Ja, Fachkräfte gewinnen ist ja gar nicht so das Thema. Fachkräfte bekommen. Das fängt an erstmal über ein gutes Bildungssystem, eine gute Ausbildung, und daraus muss man Fachkräfte entwickeln. Letztlich sind viele Sachen so speziell, dass man sagt, okay, es ist ein Weg, wenn Menschen Wille und Eignung und auch Interesse für ihren Beruf mitbringen, dann werden sie den auch als Quereinsteiger relativ schnell erlernen können. Dafür ist eben Engagement von beiden Seiten. Also als Arbeitgeber muss man dann sagen, okay, wir geben die Möglichkeiten, und der Arbeitnehmer, der muss dann eben an der Stelle sagen, okay, ich will und ich setze mich dafür ein. Und dann denke ich mal, werden wir unser Fachkräftethema auch in den Griff bekommen.
Wie sieht's aus im MINT-Bereich, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik? Da habe ich in Ihrem Wahlprogramm gelesen, da wollen Sie auch dagegen was unternehmen. Warum ausgerechnet da?
Ja, ich sag mal, die Zukunft hängt sehr stark von diesen Faktoren ab. Und ich selber bin nicht so der Computeraffinste, und da ist zum Beispiel auch ein Defizit. Deswegen weiß ich, wir brauchen unbedingt Leute, die da einsteigen, sich dort schulen lassen, sich dort ausbilden, und das sind immer lange Wege, ehe man das erreicht hat, und das muss man unterstützen, und das sollte man auch nicht hier nach Indien und sonst wo abgeben, diese Kompetenzen. Ist heutzutage einfach, weil ich kann ja auch mich von, was weiß ich, wo auf den Rechner schalten und die Arbeiten machen. Aber gerade das würde ich versuchen zu vermeiden, weil sonst verkümmern eigene Kompetenzen, und damit gibt man was langfristig ab, weil wenn Kompetenz einmal weg ist, bekommt man die nie wieder.
Okay, soweit zu Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Wir wollen mal einen kleinen Sprung machen zu Finanzen. Wir haben ja schon so ein bisschen über Lohn gesprochen und wollen da jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Auf kommunaler Ebene haben wir ja auch teilweise klamme Kassen, auch durch die Corona-Pandemie, auch viele Mehrausgaben. Und wir wollen mal gucken, was getan werden muss, um Schulden abzubauen auch und möglichst schwarze Zahlen zu schreiben. Erstmal, ich habe es gerade erwähnt, viele Kommunen, da fehlt teilweise auch das Geld. Wie können diese entlastet werden, ohne dass wir uns jetzt weiter verschulden?
Ich sag mal, Kommunen ist schwierig zu entlasten. Kommunen muss man mehr Mittel zusteuern. Das wäre für mich persönlich ein Ansatzpunkt, wo man sagt, es kann nicht sein, dass viele Geldmittel in die Rüstung, in gewisse Bereiche abfließen, wovon der Bürger am Ende nicht viel hat. Ja, die fließen in EU-Kassen rein, sind da verschwunden, werden umverteilt und sind weg. Da würde ich mir Geldmittel wünschen, die eben bei unseren Kommunen landen, damit sie den Sachen, die Bürger wirklich brauchen, gerecht werden können und ihre Aufgaben erfüllen können.
Wie stehen Sie zu Steuererhöhungen?
Ja, Steuererhöhungen hört sich immer gut an in der Breite, wo man sagt, ach ja, wen trifft man damit? Ich sag mal, Geringverdiener treffen Steuererhöhungen im Prinzip gar nicht. Es trifft schon die, die viel verdienen. Jetzt muss man immer noch gucken, sind es Unternehmenssteuern oder sind es persönliche Steuern? Also Unternehmenssteuern würde ich nicht erhöhen. Persönliche Steuersätze kann man etwas erhöhen, weil die Verdienstmöglichkeiten teilweise besser geworden sind. Und da, wo sie schlechter geworden sind, die eben durch Corona Einschnitte hinzunehmen hatten, die müssen ja auch keine Steuern zahlen. Also ist klar, wenn ich Verlust habe, brauche ich keine Steuern zahlen. Und gerade das Thema Verlust, Gegenrechnung, da sollte man was tun, dass wenn ein Unternehmen mal eine Schwächephase hat, und dass man diese Verluste auch wirklich ordentlich mitnehmen kann und gegen spätere Gewinne auch ordentlich verrechnen kann. Da gibt es nämlich auch immer nur so leichte Defizite.
Wir hatten ja auch schon zu der Corona-Zeit teilweise auch eine Mehrwertsteuersenkung. Ich habe gelesen, Sie wollen die dauerhaft reduzieren. Besteht da nicht vielleicht sogar die Gefahr, dass dann Unternehmen und andere Betriebe und Märkte dann vielleicht die Beträge an sich dann wieder erhöhen und damit dann letztlich gar nicht so viel eingespart werden kann?
Ja. Das ist grundsätzlich eine Glaubenssache. Die Mehrwertsteuer ist ja, wir sind irgendwo im guten Mittelfeld und die jetzt dauerhaft zu senken, das ist zwar charmant, aber da geht es jetzt mehr um die Gastronomiebetriebe, um die dauerhaft zu senken, weil da ein großer Teil sehr komplex für die, ja, Gaststätten und Hotels zu handhaben ist. Und dann kommt es auch denen, die gerade dem Tourismus hier zugute, weil, sind wir doch mal ehrlich, in Deutschland irgendwo Urlaub fahren ist inzwischen ganz schön teuer geworden. Inwieweit die Unternehmer oder das Weitergeben an die Kunden oder das, ich sag mal, ist eine Sache. Letztlich entscheiden die Kunden, wo sie hingehen. Und wenn es attraktiv ist, nutzen sie die Angebote. Und wenn es nicht attraktiv ist, meiden sie das Angebot. Auf der anderen Seite, ich sagte am Anfang Glaubensfrage. Man könnte auch sagen, wir setzen die Verbrauchssteuern auf, 25% hoch. Was würde passieren? Klar, würde alles teurer werden. Befeuert die Inflation, wäre negativ. Jetzt ist die Frage, wo bleibt das Geld aus diesen Steuererhöhungen? Und wenn das in die Kommunenklassen fließen würde, dann wäre es ein guter Weg, ein guter Ansatz, auf der anderen Seite was damit zu machen. Ja, und wenn ich Konsum besteuere, dann besteuere ich nur die, die das Geld ausgeben. Ja, und nicht die anderen, sage ich mal, es ist immer mit einer Geldausgabe verbunden und nicht mit irgendwelchen Substanzbesteuerungen.
Und können wir uns eigentlich einen weiteren Lockdown im Haushalt leisten?
Na, ob wir den uns letztlich im Haushalt leisten können, ist nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, ist einer notwendig? Aus meiner Sicht nein, weil viele Betriebe haben viele Sachen umgesetzt und da sehe ich nicht, dass diese Pandemie jetzt hier ausufert. Man sieht, die Zahlen in Sachsen-Anhalt sind gut und die Menschen verhalten sich verantwortungsbewusst. Leisten, gegen Neuverschuldung kann ich mir letztlich alles leisten, aber irgendwer wird die Zeche am Ende bezahlen müssen und das wird der schwierige Teil der Aufgabe.
Wer wird das am Ende bezahlen?
Ja, immer der Bürger. Ich habe noch keinen Politiker gesehen, der irgendwas bezahlt hat.
Und dann aber auch erst in ein paar Jahrzehnten?
Wann auch immer. Man wird das irgendwie so stückchenweise, häppchenweise auf alle verteilen. Und ich sag mal, momentan wird ja viel auch über Inflation bezahlt, weil wenn ich Verschuldung weginflationiere, dann habe ich ja die Thematik andersrum gelöst. Ist eine Sache, die mir natürlich widerspricht, weil ich da gerade die ältere Generation, die sich über viele Jahre was erspart haben, den greife ich ja so von hinten in die Tasche rein.
Und noch zum letzten Punkt, das Land Sachsen-Anhalt erhält ja auch Geld vom Bund, zum Beispiel für den Kohleausstieg und allgemein für den Strukturwandel. In welcher Form können wir davon profitieren?
Ja, in welcher Form können wir? Wir in unserer Region ist nicht so viel Ausstieg. Wir werden da also nicht viel von diesem Kuchen abbekommen. Die Verteilungsmechanismen, die müssten grundsätzlich geändert werden. Das ist immer schwer. Es gibt Kommunen, die haushalten gut, die stehen gut da. Dann gibt's Kommunen, die sind unter, was weiß ich, Insolvenzbetreuung oder dürfen nur, ist der Haushalt denn halt unter Kontrolle. Da müsste man dann auch, ich sag mal, ein bisschen Bonbönchen für die einen und kleine Strafen für die anderen. Aber unterm Strich, es geht um kommunale Aufgaben, die Städte und Gemeinden zu erfüllen haben. Und das ist wichtig. Und egal wie, die Geldmittel muss man freischalten. Aus der Nummer kommt man letztlich nicht raus.
Alles klar, Herr Gottschalk. Vielen Dank soweit. Nach den Nachrichten um halb geht's dann weiter mit den Themen Klimaschutz und Soziales. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Ich heiße Sie willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Wahlspezials zur Bundestagswahl. Es geht um regionale Themen, die für die Wahl relevant sind. Mein Name ist Clemens Kral und wir haben im Studio heute Carlo Gottschalk von den Freien Wählern. Carlo Gottschalk wuchs in Thale auf und legte 1981 dort auch sein Abitur ab. Der gelernte Imker machte im Jahr 1986 in Neugattersleben seinen Meister. Nach der Wende entdeckte er das Unternehmertum für sich und gründete die Autohäuser Gottschalk in Quedlinburg, Schönebeck und Halberstadt, die er bis heute besitzt. Der 59-Jährige ist verheiratet und widmet sich in seiner Freizeit seinem Garten und der japanischen Kampfkunst Aikido. Nach der Landtagswahl möchte er jetzt auch für den Bundestag kandidieren. Natürlich vorausgesetzt, seiner Partei gelingt auch der Einzug. Unter anderem möchte er die Kommunen finanziell stärken und den Mittelstand in der Region halten. Außerdem bekennt sich Gottschalk zu gewachsenen lokalen und überregionalen Traditionen. So, Herr Gottschalk, dann lassen Sie uns mal weitermachen mit dem Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Das ist ja ein Thema, wo wir da gar nicht mehr drum rumkommen, was alle Parteien mittlerweile beschäftigt. Man macht sich Gedanken, wie kann man nachhaltiger leben? Besonders die Mobilitätsformen verändern sich auch. Und wir wollen mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was noch größtenteils vor uns liegt. Erst einmal, wie stellen Sie sich die zukünftige Mobilität bei uns in der Fläche vor? Ist vielleicht für Sie besonders interessant, auch als Autohausbesitzer.
Ja, als Autohausbesitzer weiß ich selber, sage ich mal, finde die Elektromobilität in Ordnung. Momentaner Stand ist es sind ideale Zweitwagen, weil die Reichweiten sind noch begrenzt, die Ladeinfrastruktur ist noch begrenzt. Also da sollte man nicht so dieses 100% wollen, weil es gibt viele Möglichkeiten, wo die Elektromobilität gar nicht leisten kann, zum Beispiel im Bereich Zuglasten. Ja, ich kann nicht 3,5 Tonnen ziehen mit dem E-Auto, dann komme ich nur 50 Kilometer weit. Auf der anderen Seite darf man natürlich die Entwicklung nicht vergessen. Es wird sich weiterentwickeln und ob die Kapazitäten über die Batterien erreicht werden, das werden wir alles sehen. Und der Ansatz für mich wäre eigentlich mehr Mobilität, abzuschaffen. Das heißt, die notwendigen Fahrten zu minimieren. Das heißt, sinnlose Transporte quer durch Deutschland abschaffen, Regionalprinzipien durchsetzen. Das heißt, wir sollten unsere Produkte hier vor Ort kaufen und nicht Produkte, Äpfel aus Neuseeland holen. So eine Geschichte alles. Also man hat viele Möglichkeiten da anzusetzen. Man muss es mit Geist und Verstand tun und ja, dann wird sich das schon finden.
Sollte es jetzt, wenn wir uns mal E-Autos anschauen, flächendeckende Infrastruktur geben?
Also die Erfahrung zeigt erstmal, dass man weitestgehend immer bei sich zu Hause lädt. Wer nicht zu Hause laden kann, Finger weg von einem E-Auto, weil dann ist man unterm Strich teurer, als wenn man einen Benziner hat. Erstmal aus ökonomischer Sicht. Und momentaner Stand noch vom Fortbewegen her, weil wenn jetzt mehr E-Autos kommen, werden auch unterwegs mehr Autos laden. Und es nützt nichts, wenn mein Auto in 10 Minuten geladen ist, aber ich eine halbe Stunde warten oder eine Stunde warten muss, bis ich dran bin. Also da wird es noch einiges geben. Flächendeckend, man sollte das schon machen. Wenn, ich meine, es ist europaweit, steht das auf dem Programm. Wir werden es nicht mehr verhindern können. Das wird keiner mehr. Die Industrie hat das Ruder rumgerissen und damit wird das stattfinden. Ja, E-Mobilität ist nicht zu verhindern, sie wird kommen und ja, wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen, damit das auch gut funktioniert.
Aber Ihre Partei sieht ja auch Wasserstoff als Schlüsseltechnologie sogar.
Wasserstoff, gegenwärtiger Stand als Schlüsseltechnologie, ist für große Transporte, also für Schiffe, für Flugzeuge, für Sachen, die eine starke Auslastung haben, für LKWs. Da ist das eine wunderbare Sache und wird ja seine Wirksamkeit entfalten. Im Pkw-Bereich ist es noch ein langer Weg. Da ist es vor allem der Tatsache geschuldet, dass viel Wasserstoff, also Energie auf der Strecke bleibt, ehe es im Auto ist und Pkws zu sporadisch genutzt werden. Also für ein Fahrzeug, was rund um die Uhr läuft, ist es eine super Sache. Für Fahrzeuge, die mehr stehen als fahren, ist Wasserstoff aus gegenwärtiger Sicht nicht praktikabel.
Dann machen wir mal einen kleinen Sprung von der Mobilität zum Thema Naturschutz. Wenn wir uns Wälder angucken wie den Nationalpark Harz, da sterben ja seit Jahren auch schon einige Bäume weg. Was wollen Sie dahingehend unternehmen?
Ja, Nationalpark Harz ist ein immer ein spannendes Thema, weil der Nationalpark Harz selber ist ja der Borkenkäfer oft die Ursache. Und der wird im Nationalpark nicht bekämpft. Dann gibt's einen Gürtel drumherum, der, 3 bis 5 Kilometer ist. Der Borkenkäfer macht aber bis 17 Kilometer. Und damit sind dann die umliegenden Wälder genauso betroffen. Ich meine, das ist Aufforsten und, muss man machen. Da gilt es auch, die Forstwirte zu unterstützen, weil alleine werden die das nicht leisten können. Ja, und inwieweit man jetzt andere Bäume anpflanzt, die eben mit dem trockeneren Klima besser klarkommen, das gilt zu prüfen, aber das müssen die Fachleute machen. Da werde ich hier jetzt aus dem Stegreif keine Lösung schaffen können.
Thema Klimaneutralität finde ich auch ganz interessant. Da plädieren Sie ja für eine, ich zitiere, ideologiefreie, sachliche und technologieoffene Herangehensweise, um die Klimakrise zu bekämpfen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Naja, ideologiefrei heißt für mich erstmal, dass man sagt, es sollte den Notwendigkeiten und den Bedürfnissen der Menschen gewidmet sein. Und nicht, ich schreibe mir das da drauf und jetzt, egal was ringsrum passiert, knall ich das durch. Und das geht für mich nicht. Also ich finde, das Bürgerinteresse ist wichtig, weil wenn man die Menschen nicht mitnimmt bei gewissen Sachen, wird es nicht passieren. Jetzt haben wir ja momentan so eine Gemengelage, dass viele junge Menschen Angst davor haben, dass ihre Zukunft jetzt kaputt gemacht wird. Wir zerstören die Umwelt und ich meine klar, durch unser Verhalten beeinträchtigen wir die Umwelt. Ob wir sie zerstören, das wage ich zu bezweifeln. Und weltpolitisch gesehen sind wir 1% der Bevölkerung und 1% der Fläche. Also das heißt, unser Einfluss ist gering, aber mit gutem Beispiel vorangehen, das hilft oft. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man Schritte gehen sollte, aber maßvoll. Und nicht nur in eine Richtung schauen und sagen, die Mobilität ist es oder dies ist es oder jenes ist es. Das ist ein weites Feld und ich denke, die Menschen sind schon bereit, da was zu tun.
Es geht ja dann auch vor allem um Energiegewinnung, wenn wir uns zum Beispiel Sachsen-Anhalt anschauen. Wie sind wir da zum Beispiel in Sachen erneuerbare Energien auch aufgestellt?
Ja, die Geschichte Windparks, Solar, alles toll. Ob die ausreichen werden, das wird die Zukunft zeigen. Meine persönliche Meinung, ich hätte die Kernkraftwerke nicht abgeschaltet. Ich wäre da nicht ausgestiegen aus der Atomgewinnung. Ich würde auch die 2 Kraftwerke, die jetzt abgeschaltet werden sollen, im Standby weiterlaufen lassen, wenn sowas technisch möglich ist. Weil ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, wenn wir einen Elektro-GAU bekommen, dass es hier zum Zusammenbruch kommt und das dann zu rechtfertigen, wenn wir mit einfachen Mitteln das hätten gegebenenfalls verhindern können.
Soweit zum sehr brisanten Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Wir wollen jetzt ganz kurz nochmal den Fokus legen auf die Themenbereiche Soziales und Integration. Besonders durch die Pandemie ist unser Gesundheitssystem ja im Wandel, war es ja auch schon vorher. Und auch zum Beispiel die Flüchtlinge beschäftigen uns weiterhin. Dahingehend steht ja auch die Frage im Raum zum Beispiel nach Reformen für Sozialleistungen und auch der Rente. Und wir wollen das mal ganz kurz da einen Blick drauf werfen. Erst einmal ganz allgemein, wie sinnvoll ist für Sie die Gesundheitsversorgung, insbesondere der Krankenhäuser in der Fläche, wenn wir uns hier mal Salzlandkreis und Harz angucken?
Also grundsätzlich haben wir in Deutschland ja keine schlechte Versorgung. Aber was mir zunehmend missfällt, ist, dass Kliniken oder Klinikverbände sich aus unattraktiven Regionen einfach zurückziehen. Da kommen sie ihren Aufgaben halt nicht mehr nach. Und die flächendeckende Abdeckung von Krankenhäusern wird damit ja unterminiert. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die ja Großunternehmer dann sagen, ja, wir betreiben nur die lukrativen Sachen weiter, die nicht lukrativen werden geschlossen oder die kann ja dann irgendeine Kommune betreiben. Entweder alles oder nichts. Also entweder die ziehen sich da komplett raus. Die Kommunen, meines Erachtens, ist Gesundheit eine öffentliche Aufgabe, weil Gewinnmaximierung passt nicht zu Gesundheit. Das widerspricht sich, weil am Ende bleibt das Wohl der Patienten auf der Strecke. Egal, wenn ich Kräfte abbaue, dann werden sie schlechter betreut, die Kräfte werden überlastet, die werden dann wieder krank und ja, wenn keiner da ist, ja, dann muss der Patient eben mit weniger auskommen. Es bleibt ja, man kann sich ja dann, ich sag mal, keinen aus dem Hut zaubern, der denn die Aufgaben übernimmt und dann bleiben die Interessen der Patienten auf der Strecke und das kann nicht sein. Da ist ein völlig falscher Ansatz.
Von der Gesundheit wollen wir jetzt mal noch ganz kurz auf die Rente schauen. Trotz der neuen Grundrente, wie sie ja jetzt kommt, sorgen sich einige Menschen um Altersarmut. Wie bewerten Sie das?
Ja, die Altersarmut ist gerade in Ostdeutschland ein großes Thema, weil die Verdienste nicht so hoch sind, werden denn am Ende die Renten auch nicht so hoch sein. Das ist eine sehr schwierige Sache und wird ja kaum zu schließen sein. Und dann kommt die zweite Sache dazu, die steigende Inflation. Das heißt, man wird immer mehr Kaufkraft benötigen, aber die Renten werden dann wahrscheinlich nicht so schnell mitsteigen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil es kann nicht sein, dass Leute, die 35, 45 Jahre gearbeitet haben, am Ende nachher Bittsteller sind und auf Hartz-IV-Niveau ihr Dasein fristen müssen. Also das kann es nicht sein und wir sind ein reiches Land. Wir vergeben viele Mittel in Sachen rein, die schwer zu rechtfertigen sind und für das Wohl der eigenen Bürger wird da an der Stelle mit Sicherheit zu wenig getan.
Sie wollen ja ein Rentenmodell möglichst nach einem Vier-Säulen-Modell, wenn ich das richtig gelesen habe. Können Sie da irgendwie was erklären?
Also je mehr Säulen eine Rente hat, desto besser ist es. Klar, wenn die eine ein bisschen schwächelt, dann kann man das privatrechtlich absichern, über die Firmen, wo gearbeitet wird, absichern. Aber am Ende ist es immer wichtig, dass die Hauptsäule, die muss so viel Geld generieren, dass da erstmal ein auskömmliches Leben von zu bestreiten ist. Weil diese privaten Sachen in Fonds investiert oder. Am Ende kann da immer noch eins passieren, dann ist die Firma plötzlich insolvent, nicht mal da, der Fonds, der ist aufgelöst und dann ist das Geld weg. Ja, also die eigentliche Sicherheit hat nur eine staatliche Rente. Natürlich ist es wichtig, Eigentum aufzubauen, weil das schafft Verbundenheit und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man dann sagen kann, okay, im Rentenalter, ich kann mietfrei wohnen und. Also das ist schon auch emotional sehr wichtig, da eben möglichst breit aufgestellt zu sein.
Bleiben wir mal noch kurz bei Geldleistungen, bei Sozialleistungen, wie zum Beispiel dem Arbeitslosengeld. Sollte es da Reformen geben, Stichwort Hartz IV?
Also grundsätzlich meine persönliche Meinung ist ja, dass Menschen, die lange und viel gearbeitet haben, anders behandelt werden sollten als Menschen, die nicht in unsere Sozialkassen einzahlen oder ganz wenig oder noch nie eingezahlt haben. Ja, es kann nicht sein, dass jemand mit, was weiß ich, 55 arbeitslos wird und dann, weil er in einem Berufskreis ist, der gerade abgebaut wird, wo runtergefahren wird, nicht mehr reinkommt, dass der dann dieses Hartz IV bekommt, sich offenlegen muss und. An der Stelle muss man unbedingt was tun. Diejenigen, die noch nie eingezahlt haben, sollte man an der Stelle auch ein wenig knapper halten.
Sehen da auch zum Beispiel Flüchtlinge dazu?
Da gibt es keine Ausnahme. Also mir persönlich ist es egal, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Mir geht es darum, wir sind eine Gesellschaft und jeder soll was zum Gewinn dieser Gesellschaft beitragen. Und Flüchtlinge, ich sag mal Asylanten, wenn Menschen Asyl bekommen, dann sind sie auf der Flucht vor Repressalien, welcher Art auch immer. Die sollten wir aufnehmen, mit diesen Menschen klären, wollt ihr hier bleiben oder wollt ihr, so wie der Frieden hergestellt ist, wieder zurück? Wenn sie das möchten, müssen sie dann halt Aufgaben erfüllen, Sprache lernen, Berufe lernen und, wenn sie hier bleiben möchten. Und da muss man eben nach 3-4 Jahren, wenn es soweit ist, entscheiden, darfst du hier bleiben oder gehst du wieder zurück?
Okay, da können wir dann gleich nochmal überleiten, wenn die Flüchtlinge jetzt hier bleiben wollen und da auch ihre Pläne verfolgen, werden sie ja auch teilweise konzentriert untergebracht in ja verschiedenen Räumlichkeiten. Das birgt ja mitunter auch Schwierigkeiten bei der Integration in unsere Gesellschaft. Wie kann dem jetzt in unsere Region entgegengesteuert werden?
Also schön wäre ja erstmal eins, diejenigen, die Flüchtlinge besonders willkommen heißen, das heißt, die sich dafür einsetzen, dass die Menschen hierher kommen, die sollten auch selber was dafür tun und sagen, okay, ich möchte, dass hier Flüchtlinge herkommen, ich stehe dazu, ich übernehme Verantwortung dafür, ich übernehme eine Patenschaft dafür, ich sorge dafür, dass dieser Mensch integriert wird und so weiter und so fort. Ja, sich nur hinzustellen und sagen, ja, kommt alle her und da kümmern sich die anderen drum. Das, finde ich, ist der falsche Weg, weil da bleiben die Menschen auf der Strecke. Man muss sich vorstellen, wenn man Flüchtling ist, man ist fremd in einem Land und man muss sich da bewegen. Man wird in Massenunterkünfte untergebracht etc. Das will alles keiner. Und das wollen auch diese Menschen nicht. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, dann sollten wir auch keine aufnehmen. Wir müssen dazu bereit sein, das zu tun. Und die Menschen, die sagen, okay, ich möchte, dass die kommen, die sollten dann auch wirklich den zweiten Schritt gehen und nicht nur sich hinstellen und sagen, ja, reiß die Schotten auf und vorwärts.
Soweit auch danke für Ihre Antworten zum Thema Soziales und Integration. Wir sind schon durch mit unseren 4 Themenkomplexen. Sie haben aber jetzt noch mal kurz Zeit, persönliche Worte an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten. Allen Kandidaten von uns liegen ja sicher bestimmte Themen am Herzen. Und Herr Gottschalk, warum sollte man Sie letztlich jetzt wählen?
Ja, das ist natürlich, wenn man so gefragt wird, keine einfache Frage, obwohl, warum sollte man mich wählen? Ja, mich, weil ich sage mal, ich mich schon lange hier für Menschen auch einsetze. Aber die Partei Freie Wähler, darum geht es in der Hauptsache, weil ich möchte, dass möglichst viele Zweitstimmen generiert werden, dass sie mitentscheiden, dass es mehr kommunale Interessen gibt, die auch im Bundestag vertreten werden. Die Freien Wähler sind aus Wählergemeinschaften zusammengefügt und diese Partei vertritt die Interessen der einfachen Bürger. Die Freien Wähler stellen bundesweit am meisten Ortsbürgermeister, gerade von kleinen Gemeinden. Also wir sind regional verankert und wer das möchte, dass diese regionale Verankerung auch Gehör findet in der großen Politik, der sollte seine Zweitstimme geben. Und ich weiß, dass das für viele jetzt nicht einfach ist, weil sie müssen sich da letztlich entscheiden, um eine Koalition der Vernunft auch zu ermöglichen. Aber ich bewende mich da besonders an die Nichtwähler und stelle ihnen die Frage, ist euch wirklich alles egal? Wollt ihr wirklich das einfach so laufen lassen? Gebt eure Stimme denen, die kommunal was für euch tun, verschenkt eure Stimmen nicht. Und das ist mein Appell, den ich habe. Die Nichtwähler, geht los, wählt die Freien Wähler, dann ist das eine gute Sache.
Soweit die Antworten von Carlo Gottschalk von den Freien Wählern. Danke an Sie und auch natürlich vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns jetzt zugehört haben. Sollten Sie die Sendung nicht komplett gehört haben, dann können Sie die ganz einfach nochmal in der Mediathek nachhören unter radio-hbw.de und treffen Sie natürlich auch eine Entscheidung zur Bundestagswahl am 26. September. Entweder vor Ort in Ihrem Wahllokal oder natürlich bequem von zu Hause aus per Briefwahl. Ich bin Clemens Kral, sage Tschüss und gerne auf Weiterhören.